Noch einmal, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es freut mich, dass am Abend Sie nach dem langen Tag Sie noch Zeit und Kraft gefunden haben, um mit uns zusammen zu sein. Auf besondere Weise begrüße ich unsere beiden Experten, die Ihnen mehrheitlich bekannt sein dürften. Somit erübrigt sich Ihre Vorstellung. Nichtsdestotrotz tue ich das. Professor Krzysztof Ruchniewicz, Direktor des Willy-Brandt-Zentrums der Uni Breslau und Dr. Kai-Olaf Lang, Senior Fellow in der Stiftung Wissenschaft und Politik, Experte für Europafragen. Beide Herren sind ausgezeichnete Kenner Deutschlands, Polens, Europas. Und es freut mich sehr, dass wir heute mit Ihnen diskutieren können. Ich begrüße recht herzlich Herrn David Gregos, den Direktor des Warschauer Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen herzlichen Dank, Herr Direktor Gregos, für die Möglichkeit, das Projekt gemeinsam zu organisieren, wie auch viele andere für uns wichtige Projekte. Ich möchte Sie nun bitten, das Wort zu ergreifen und uns kurz zu begrüßen. Bitte schön.
Meine Damen und Herren, liebe Referenten, Herr Dr. Lang, Professor Ruchniewicz, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Hallo, ich bin erst vor kurzem in Warschau eingetroffen, aber ich freue mich, dass wir schon nach so kurzer Zeit eine solche Vielzahl an Veranstaltungen in ganz verschiedenen Bereichen durchführen konnten mit unseren Partnern. Einer der wichtigen Partner oder zwei der wichtigen Partner führen wir quasi heute Abend auch schon wieder zusammen und sprechen über das wichtige Thema 30 Jahre Deutsche Einheit. Ich war 6 Jahre alt, als die Mauer fiel. Insofern bin ich ein Kind der Deutschen Einheit. Meine Eltern dagegen sind in Ostdeutschland aufgewachsen, innerhalb der SED-Diktatur und haben insofern alle negativen Seiten dieser Zweiteilung Deutschlands eben auch miterlebt. Und ich bin sehr gespannt auf die beiden Vorträge, auf die Impulse heute. Freue mich, dass Sie alle dabei sind und übergebe das Wort gerne wieder an den Moderator.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Vielen herzlichen Dank. Um keine Zeit zu verlieren, komme ich sofort ad rem. Meine Damen und Herren, 30 Jahre trennen uns mittlerweile seit der Wiedervereinigung, seit der Vereinigung Deutschlands. Eine lange Zeit. Es ist länger als die Zeit, in der die Mauer bestand. Das ist mir vor kurzem erst bewusst geworden. Und das ist eine Distanz, aus der man rückblicken kann und eine Bilanz wagen kann dessen, welche Folgen die Wiedervereinigung hatte, zunächst für Deutschland und die Deutschen, zum Zweiten für Europa und die Welt und zum Dritten für das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen. Und ich schlage vor, dass wir uns entlang dieser drei Schritte bewegen. Diese drei Fragen richte ich an unsere beiden Experten. Und wie Tomasz Konieczny es sagte, natürlich sind auch Sie herzlichst eingeladen, Ihre Frage im Chat zu formulieren. Soweit es uns möglich sein wird, werden wir Sie auch unseren Experten vorstellen und Sie um Ihre Antworten bitten. Also erlauben Sie mir zu beginnen und die erste Frage oder anders. Zunächst an beide Herren eine vielleicht etwas persönliche Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Können Sie sich an den 3. Oktober 1990 erinnern? Erinnern Sie sich daran, was Sie damals machten? Gibt es irgendwelche persönliche Erinnerungen an diesen Tag? Herr Professor Ruchniewicz. Ja, zunächst danke für die Einladung. Sie, Herr Direktor Żurek und Sie, Herr Direktor Gregosz, guten Abend. Ein Teil von Ihnen kann überrascht sein, aber am 3. Oktober war ich in Bonn. Ich hatte damals ein kurzes Stipendium, das mir eine der Professoren gewährt hatte. Eine echte Wendezeit, auch für Polen. Und wir wurden überhäuft mit diversen wissenschaftlichen Stipendien. Das nahm sogar inflationäre Ausmaße an. Kaum jemand war bereit zu reisen. Aber ich arbeitete an meiner nächsten wissenschaftlichen Stufe und deswegen habe ich das dann wahrgenommen. Ich habe das Stipendium erhalten und habe dann im Archiv des Auswärtigen Amtes gearbeitet. Aber nicht das ist das Wichtigste. In der Tat im Gespräch mit Herrn Professor Jakobsen, einem Politologen, der mein damaliger Betreuer war. Auch in Gesprächen waren wir uns nicht ganz dessen bewusst, was uns schon bald erwarten kann. Und dann ist in der Tat der Tag gekommen, an dem ich per Zufall in der Stadt war. Und dort bin ich auch schon hängen geblieben und durfte Zeuge des 3. Oktober und der Wiedervereinigung Deutschlands sein. Also ich hatte die Möglichkeit gehabt, an diesem besonderen Tag in Bonn zu sein. Nicht in Berlin, aber in Bonn. Und diese Feiern, diese Diskussionen und diese Hoffnung und auch Fürchtungen aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Danke. Herr Dr. Lang?
Ich werde ziemlich kurz sein, denn ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, was ich am 3. Oktober 1990 gemacht habe. Und ich habe im Vorfeld jetzt der Veranstaltung noch mal bei ein paar Leuten in meinem Umfeld mich umgehört. Und die, mit denen ich sprach, denen ging es genauso. Die wussten es nicht mehr genau. Was aber alle wussten, ist, was sie am 9. November 1989 gemacht haben und wie sie den Fall der Mauer mitbekommen haben. Ich glaube insofern, dass ich nicht ganz untypisch bin, weil für viele sozusagen die dramatischen Ereignisse im Herbst 1989 natürlich etwas waren, was sie entweder in den Bann zog oder wo sie selber direkt dran beteiligt waren. Und man hielt damals tatsächlich den Atem an. Und was danach passierte, Ende 89, im Frühjahr 1990, das war ja dann sozusagen ein langer, eigentlich ein kurzer, aber es war ein Prozess, der dann sozusagen sehr stark auch von der Politik getrieben war, mit vielen wichtigen Etappen, die letzten Wahlen zur Volkskammer, die Frage der Einführung der Währungsunion, der Sozialunion. Und es war dann relativ früh dann klar, wo das alles münden wurde, was dann der sozusagen Vollzug dessen gar nicht mehr so spektakulär war und eigentlich sozusagen ein weiterer Schritt in diesem ganzen Prozess hier war.
Bardzo dziękuję.
Danke. Dann eine Frage an Herrn Professor Ruchniewicz, ausgehend von diesen Ihren persönlichen Erfahrungen vom 3. Oktober 1990 in Bonn. Wenn Sie heute wieder nach 30 Jahren nach Bonn reisten oder nach Berlin, welche Veränderung werden Sie feststellen? Wie beeinflusste die Wiedervereinigung das weitere Schicksal Deutschlands? Wie hat es das Land, wie hat es die Menschen als Bevölkerung verändert? Ich weiß, dass es keine leichte Antwort ist, denn die Veränderungen sind sehr dynamisch und sie treffen uns alle. Aber können Sie mal kurz versuchen, darauf zu antworten? Hat die Wiedervereinigung Deutschlands Deutschland und die Deutschen verändert? Ja, eine ganze Reihe diverser Fragen. Und ich fürchte, dass diese eine Stunde, die Sie vorgesehen haben, dass diese Stunde sehr schnell vergehen würde. Ja, eine generelle Vorbemerkung. Mit Sicherheit haben sich die Grenzen verändert. Das heißt, diese Grenzen gibt es nicht mehr. Als ich damals nach Bonn reiste, weiß ich, dass ich an den Grenzen kontrolliert war und ich habe das immer als ein bedeutendes Problem angesehen. Ja, das Passieren der Grenze, was für uns heute selbstverständlich ist, so selbstverständlich war damals auch nicht. Das als erste Reflexion. Das war ein Land in Bewegung. Kai-Olof Lang erinnerte an die Etappen, die letztendlich in die Wiedervereinigung führten, aber das alles passierte in einem sehr schnellen Tempo. Sowohl auf internationaler Ebene, die 2+4-Konferenz und die dort getroffenen Entscheidungen. Aber man hat ja auch bilaterale Gespräche geführt. Bedenken Sie bitte hier zum Beispiel die Fragen des deutsch-polnischen Verhältnisses. Auch das war wichtig, insbesondere im Zusammenhang mit der Bestätigung der bereits vorhandenen deutsch-polnischen Grenze. Das reichte weit über das deutsch-polnische Verhältnis hinaus. Das war auch eines der Themen, die bei der bereits erwähnten 2+4-Konferenz diskutiert wurden. Wie veränderte sich Deutschland? Riesig. Bis jetzt war Deutschland Da denke ich an die Bundesrepublik Deutschland. Deutschland war als Teil des Westens mit dem Kommunismus konfrontiert. Mit der Wiedervereinigung ist dieses Problem entfallen. Zwar waren noch die sowjetischen Truppen auf dem Gebiet der DDR stationiert, aber auch das ist allmählich erledigt worden. Somit veränderte sich Deutschland in diesen Wendemonaten in etwas Neues, nicht nur territorial. Man überlegte, was passiert mit diesem Deutschland in der Zukunft in Europa, wenn Deutschland nicht mehr der am weitesten im Westen gelegene Teil Westen sein wird, aber wenn sich Deutschland mit einem neuen Territorium als Teil des Westens mit neuem Territorium wiederfinden wird. Einer der Historiker sprach sogar vom Ende der Geschichte mit dem Fall vieler Länder in Mittelosteuropas. Mit dem Fall des Kommunismus, später mit dem Fall der Sowjetunion, knüpft Deutschland, was im Interesse der östlichen Nachbarn Deutschlands lag, schloss Deutschland Nachbarschaftsverträge und dadurch definierte Deutschland aufs Neue seinen Standort und seine Rolle in Europa. Also es verändert sich gänzlich die Lage Deutschlands in Europa. Es veränderte sich auch die Optik der Deutschen selbst auf Deutschland. Es beginnt der große Prozess der Transformation. Und erneut aus der Perspektive der Zeit könnte man sagen, das war kein leichter, kein einfacher Transformationsprozess. Das hat eine meiner Kolleginnen, glaube ich, im Jahre 89 oder 90 definiert, als sie gefragt wurde, was bedeutet das für sie oder wie sieht sie den Prozess der Vereinigung Deutschlands, der sehr schnell vorangeschritten ist. Und sie sagte, sie stelle sich das als einen Sandkasten vor, wo es einen älteren Bruder gibt und der Jüngere, der noch nicht diese Erfahrung hatte und dann nicht noch richtig wusste, wie er spielen sollte, versuchte sich das Ganze anzueignen. Aber dann ist der ältere Bruder gekommen, hat alles platt gemacht, ist mit schönerem Spielzeug gekommen. So hat sie sich diesen Prozess vorgestellt. Auf der einen Seite gab es die Zeit, als diskutiert wurde, was für ein Deutschland es sein sollte, ob das eine DDR mit menschlichem Antlitz oder mit einem anderen Antlitz sein soll. Denn selbst die Aktivitäten der antikommunistischen Opposition in der DDR in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, auch sie forderten zunächst Reformen. Erst später stellte sich die Frage der Vereinigung. Und als das dann beschlossen wurde, haben wir was Interessantes gesehen. Einmal das schnelle Streben nach der Vereinigung, nach der Transformation der früheren der DDR. Aber langsam tauchen auch Probleme auf. Und die Aussage meiner Kollegin illustriert das am besten, wo es den Eindruck gibt, dass manche Reformen, manche Maßnahmen bereits ohne Beteiligung der früheren DDR-Bürger, Bürgerinnen stattfinden, dass über ihren Köpfen entschieden wird. Und da gibt es was Interessantes, was bis heute nachwirkte. Es gibt weitere Bereiche, die Ostalgie, also eine Art Versuch, sich auf Zeiten zu berufen, die mittlerweile mythologisiert werden. Es hat vielleicht Zeiten gegeben, wo man von einer relativen sozialen Sicherheit sprechen konnte. In der ersten Transformationsphase ist das alles unter dem Fragezeichen gestellt worden. Also es ist ein Prozess, es hat ein Prozess begonnen, der für die westdeutsche Bevölkerung bis heute noch nicht vollendet wurde. Das Zusammenwachsen beider Teile. Wie Dr. Jurek das vorher sagte, wir blicken auf einen Zeitraum, der schon länger ist als die Geschichte der Berliner Mauer. Aber sogar diese bereits längere Zeit hat noch nicht diesen Prozess zu Ende gebracht, der mit der Vereinigung Deutschlands begann. Das zeigt nur, dass das Zusammenwachsen eines doch geteilten Staates, und geteilt war das Land nicht seit 61, seit der Mauer, sondern bereits seit 49 oder gar seit 45. Es ist also ein sehr langwieriger Prozess. Das ist nicht nur eine politische Verbindung, eine wirtschaftliche Verbindung von zwei Teilen, aber es ist auch eine Verbindung mental, auch im Sinne der Werte. Und das ist der längste Prozess und der ist noch im Gange. Dankeschön. Herr Dr. Lang, möchten Sie dem etwas hinzufügen? Möchten Sie das vielleicht irgendwie kommentieren?
Natürlich, da kann man eine ganze Menge dazu sagen und ich stimme im Prinzip im Grunde mit allem überein. Wenn wir diese innerdeutschen Dynamiken anschauen, was mir auch gerade in letzter Zeit wieder auffiel, auch schon im letzten Herbst, als man die 30 Jahre des Mauerfalls rekapitulierte, ich glaube, wir haben so zyklische Bewegungen in gewisser Weise. Also Krzysztof Luchniewicz hat gerade, glaube ich, den Begriff der Ostalgie verwendet. Ich glaube, wir hatten so, das war so in den Nullerjahren, war das so eine erste Welle, die wir da beobachten konnten, wo dann auch auf die Ebene der Populärkultur, ja, wo im Fernsehen dann Shows liefen, wo man das Alltagsleben der DDR nochmal darstellte, wie man im Trabi fuhr und so weiter und so fort, wo man 18-Jährige sah, die mit Shirts der DDR-Olympia Mannschaft rumliefen, obwohl sie das sozusagen von ihrer Biografie ja niemals live mitbekommen haben. Und dann hat sich das wieder gegeben und wir haben das jetzt in den letzten 3-4 Jahren nochmal als neuen Schub erlebt, wo man sagen kann, im Grunde sind wir jetzt wieder näher an dem Problem der Verarbeitung des Vereinigungsprozesses als vielleicht vor 10 Jahren, wo wir in so einem Wellental drin waren. Und wir sehen da, glaube ich, auch, dass ein paar so für viele, glaube ich, in Ostdeutschland traumatische Erfahrungen jetzt wieder hochkommen. Das wird dann teilweise durch die Medien nochmal katalysiert, es wird durch politische Kräfte nochmal thematisiert. Und ich glaube, so ein Motiv, das da immer kommt, und ich würde es mal so beschreiben, es war, in Polen würde man sagen, der Verlust von Podmiotowosz. Ja, also so in diesem Moment, es gab eine kurze Phase, wo man der Auffassung war, wir haben jetzt sozusagen die Macht dem diktatorischen Regime entrissen und es sind die Bürgerbewegungen, es sind die Menschen auf der Straße, die jetzt gestalten. Und dann ging das relativ schnell im Prinzip über in die Handlungsdominanz von Bonn. Ja. Und es passiert in rasant schneller Geschwindigkeit und ließ viele dann zunächst mal viele in Ostdeutschland mit einer gewissen Ernüchterung zurück. Und dann kamen halt diese Phasen, wo wir Elitentransfer und Transfereliten hatten, das institutionelle System, das sozusagen eingeführt wurde, was ein unglaublicher komparativer Vorteil war gegenüber anderen Ländern in der Region, gegenüber Polen, der Tschechischen Republik. Aber was halt viele empfanden als etwas, ja, ein ostdeutscher Schriftsteller hat das mal bezeichnet als Kolonialisierung Deluxe. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber es spricht, glaube ich, einigen aus der Seele, was passiert. Also das sind so Dinge, die immer noch da sind. Ich sehe aber gleichzeitig, also wir sehen insofern eine gewisse Konstanz und eben dieses Zyklische, dieser Frage, wie haben wir dieses Zusammenwachsen, diese Integration bewerkstelligt oder auch nicht. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Verwässerung und multiple Brechungen. Ja? Also ja, es ist richtig, Ost-West ist immer noch ein Thema innerdeutsch. Es gibt immer noch ein Fünftel der Westdeutschen, die nicht in Ostdeutschland waren. Wobei ich dann immer frage, wie viele Leute aus Bayern waren eigentlich schon in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen? Das ist auch eine ganze Menge wahrscheinlich. Und wir haben aber auch eine Ausdifferenzierung in Ostdeutschland. Ja, also Sachsen, Thüringen mit einer prononcierten Freistaatsidentität, Das ist eine andere Form auch der Rückbesinnung als die, die wir in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg haben. Ich war vor 2 Tagen an einer Konferenz teilgenommen, wo es im Wesentlichen um die Treuhand eigentlich ging, wo aber eine Dame sagte, wenn wir nach vorne schauen, wird das Ost-West immer schwächer werden. Und wir werden viel stärker dieses Thema Stadt-Land, Zentrum-Peripherie eben auch in Ostdeutschland haben. Und sie sagt im Prinzip, das Einzige, wo dieses Ostdeutsche noch eine große Rolle spielen würde, sei Berlin. Also darüber kann man diskutieren. Sicherlich, ja.
Bardzo dziękuję. To wyjdźmy teraz poza granicę.
Dankeschön. Lassen Sie uns noch die Grenze Deutschlands verlassen, obwohl das, was Sie gesagt haben, würde noch viele Fragen provozieren können und wir können dem noch weiter nachgehen. Aber wir wollen erstmal innehalten und nun auf Deutschland aus der Perspektive Europas und der Welt schauen. Herr Ruchniewicz sagte, dass sich Deutschland nach der Wiedervereinigung in der Welt und in Europa neu wiederfinden musste. Die Frage an Herrn Lang, inwieweit ist es gelungen?
Wenn wir sozusagen über die Implikationen der deutschen Vereinigung für Europa sprechen, kann man, glaube ich, so drei zentrale Tatbestände verbuchen. Dinge, die passiert sind, Dinge, die aber auch nicht passiert sind, obwohl das manche erwartet hatten. Ich glaube, das Erste, was man zur Kenntnis nehmen sollte, die deutsche Vereinigung war natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Vereinigung des Kontinents herbeiführen konnten, also dass die Osterweiterung, die Doppelerweiterung der Europäischen Union und der NATO wirklich wurde. Wenn man es genauer anschaut, müsste man es vielleicht so formulieren. Die deutsche Wiedervereinigung war natürlich einerseits Resultat großer geopolitischer Umbrüche, aber das wiedervereinigte Deutschland war dann auch Treiber, der die geostrategische Neuformatierung Europas vorantrieb. Das zweite Sachverhalt ist, glaube ich, es hat sich eine neue Mitte in Europa herausgebildet. Deutschland ist Kernelement dieser neuen Mitte. Und was, glaube ich, ganz zentral ist, diese neue Mitte und eben vor allem auch das Vereinigte Deutschland blieb eingebettet in die transatlantischen Sicherheitsstrukturen, in die europäischen Integrationsstrukturen der Europäischen Gemeinschaft, später der Europäischen Union. Deutschland hat sich sogar sozusagen teilweise noch tiefer in diese Verbünde hineinbegeben. Manche sagen ja, kann man auch lange darüber diskutieren, dass die Einführung des Euro, die Aufgabe der D-Mark, der Preis, der war, den Bundeskanzler Kohl an den französischen Staatspräsidenten entrichten musste, um das Plazet Frankreichs für die Vereinigung herbeizuführen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eindimensional betrachtet, aber sicherlich war dieser große Schritt, Deutschland verabschiedet sich von der D-Mark, die auch Bestandteil der Nachkriegsidentität der Bundesrepublik war und des Gründungsmythos der Bundesrepublik. Das war schon eine unglaubliche Zäsur. Also Deutschland blieb eingebettet in diese Strukturen, hat sozusagen kein Unilateralismus betrieben, hat sich auch nicht finnlandisieren müssen. Aber das ist ein ganz wichtiger Sachverhalt. Und das Dritte, es gab ja nun viele, viele Befürchtungen, teilweise in Deutschland. Es gab ja zumindest in dieser Umbruchphase 89, 90, sowohl in der Bundesrepublik, in der alten, als auch in der DDR, einige auch nicht irrelevante Kräfte, die sagten, naja, 2 Staaten wären besser, 2 deutsche Staaten. Und erst recht gab es diese Haltung im europäischen Ausland, nicht nur in Frankreich, auch in Großbritannien, auch anderswo. Warum? Naja, weil es natürlich eine Furcht vor neuer deutscher Dominanz, vor diesem Hegemon oder Semi-Hegemon gab, der da alles beherrschen würde, im erweiterten Mitteleuropa zumindest, aber auch generell in Europa. Und ich glaube, dazu ist es nicht gekommen. Es gab also nicht diesen großen Normalisierungsschub. Es war eine ganz intensive Debatte damals sozusagen, wird jetzt Deutschland ein ganz normaler europäischer Staat, der dann eben auch ziemlich rabiat seine nationalen Interessen verfolgen würde. Und würde man im Prinzip diese europäische DNA, die man nach 45, 49 entwickelt hat, über Bord werfen, ist nicht passiert. Ich glaube, was passiert ist, und das ist die gute Nachricht, um es mal ein bisschen zu werten, Deutschland hat eher die Rolle eingenommen eines pragmatischen Stabilisators in Europa und eines permanenten Inklusionsgenerators, also ja, Erweiterungsmotor vor 2004, nach 2004 dieser Ansatz, naja, wir wollen eigentlich Kerneuropa nicht, wir wollen eigentlich, dass alle immer möglichst mit von der Partie dabei sind, also nicht dieses Modell, das in Frankreich immer noch oder wieder stärker populär wird, dieses Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, des kleinen Zirkels. Und ich glaube, das ist eine gute Botschaft. Es hat sich eigentlich doch relativ viel Kontinuität gehalten. Ich streite nicht ab, dass es natürlich Elemente auch sozusagen einer gewissen Normalisierung gab. Ja, die ganzen Fragen um den Jugoslawienkrieg herum, ja, die Anerkennungspolitik Sloweniens und Kroatiens, was dann viele dazu geführt hat, dass sie sagten, aha, wir sind in unseren Befürchtungen bestätigt worden. Und das war wirklich ein Beispiel, wo Deutschland vielleicht nicht so wahnsinnig im europäischen Verbund in Abstimmung mit anderen agierte. Später dann das Thema Kosovo-Krieg, wo wir die berühmte Rede des damaligen Außenministers Joschka Fischer hatten auf dem sogenannten Kosovo-Sonderparteitag der Grünen, wo er sagte, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg. Und genau deswegen dürfen wir nicht passiv, pazifistisch beiseite stehen, sondern Deutschland muss Verantwortung auf sich nehmen, um sozusagen, muss auch humanitäre Interventionen, muss sich in Extremfällen auch an humanitären Interventionen beteiligen. Also ja, es gab natürlich Veränderungen, Elemente der Normalisierung, aber wenn, glaube ich, in kleinen Schritten, aber im Prinzip dominiert, glaube ich, Kontinuität und ja, der Versuch, sozusagen Deutschland weiterhin als eingebettete europäische Status quo-Macht zu definieren.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Komentarz.
Dankeschön, Herr Professor. Ihr Kommentar dazu. Würden Sie dem zustimmen, dass Deutschland als pragmatischer Stabilisator ist, oder steckt was hinter den Vorwürfen, die bei uns in anderen Ländern oder in Deutschland selbst zu hören sind, dass das Streben nach Hegemonie zu beobachten ist? Ich denke, dass wir hier vorsichtig vorgehen sollten und stets vor Augen die Zeit haben, von der wir sprechen. Denn leicht unter dem Eindruck der heutigen Herausforderungen, vor denen Deutschland, Polen, Europa und die Welt stehen, verfällt man zu leicht in die Versuchung, heute die Dilemmata von der Vergangenheit zu aktualisieren. Noch einmal Deutschland und seine Situation im Jahr 89-90. Das sind alles Binsenweisheiten, von denen ich spreche, aber das sollte man vielleicht nochmal erinnern. Wir hatten doch mit einer bipolaren Welt zu tun, mit der Rivalität zwischen West und Ost zu tun. Und Teil dieser Rivalität war auch die Bundesrepublik Deutschland. Schlüsselpunkt für die Bundesrepublik war doch die Entscheidung, die nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 gefallen ist, dass schließlich Westdeutschland oder die Bundesrepublik zum Westen gehört. Und das heißt, dass das nicht nur eine enge Kooperation mit den westlichen Ländern ist, aber mit den westlichen Strukturen. In Ergänzung zu meinem Vorredner möchte ich auf das Dilemma hinweisen. Was ist das heutige Deutschland? Wie definiert sich Deutschland heute als ein Nationalstaat, als ein supranationaler Staat auf der einen Seite? Und wie ist das Verhältnis zu europäischen Strukturen, zur Europäischen Union? Und das ist das Schlüsselproblem. Nicht nur wegen der großen Fläche Deutschlands heute inmitten Europas. Allein schon deswegen spielt Deutschland eine bedeutende Rolle in Europa. Aber es stellt sich auch die Frage nach dem Verhältnis zu den einzelnen Staaten und die Rolle, die Deutschland für sich in der EU sieht. Nochmal zurück zum Jahr 89-90. Nach dem Wegfall dieser Rivalität blieb eigentlich nur ein Staat von den früheren Gegnern, die Vereinigten Staaten. Und da musste auch das Verhältnis neu definiert werden. Wir haben auch Versuche der Emanzipation Deutschlands gesehen. Das hat es schon auch früher gegeben. Garant der Sicherheit in Europa in dieser etwas wackeligen Zeit 89-90 und auch später ist bis heute Amerika, sind bis heute die Vereinigten Staaten. Und es veränderte sich das Verhältnis des Vereinten Deutschlands zu den Vereinigten Staaten, zum Beispiel durch die engere Zusammenarbeit mit Frankreich. Nach der großen Erweiterung von 2004, nach dem EU-Beitritt der meisten Staaten, die vorher jenseits des Eisernen Vorhangs lagen, auch hier hat man eine gewisse Opposition sehen können zwischen dem alten Europa. Das, was damals von Amerika zu hören war, dass es eine Politik gegenüber dem alten Europa und eine Politik gegenüber dem neuen Europa gab. Dass es Versuche gab, die Beziehung innerhalb Europas neu zu definieren und auch das Verhältnis zu Amerika neu zu definieren. Ich erinnere mich bis heute an die polnischen Bemühungen um eine Sonderbeziehung zu Amerika. Das hat man in Frankreich, das hat man in der Bundesrepublik kritisch gesehen, mit manchen kritischen Begrifflichkeiten. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands, mit der Vereinigung Deutschlands, mit der Notwendigkeit, den eigenen Ort neu zu definieren, tauchte das Problem auf, mit dem Deutschland, glaube ich, bis heute noch nicht fertig geworden ist. Das Verhältnis gegenüber Mittel- und Osteuropa, also jene Staaten, deren Weg nach Europa Deutschland intensiv unterstützte, dass diese Länder nun zu gleichberechtigten Mitgliedern der EU werden. Nach 2004 hatte Deutschland für diese Länder keinen Vorschlag. Einen Vorschlag, wie Deutschland für den Westen hatte. Natürlich, gut, man war länger in den Strukturen, man hat dieses alte Europa mit aufgebaut. Manche Probleme, die wir heute beobachten, abgesehen von den historischen Begebenheiten im Verhältnis zwischen Deutschland und den einzelnen mittelosteuropäischen Ländern, auch daher rühren manche Probleme her, dass man die Veränderungen in diesem Teil Europas unterschätzt hatte und dass man den Emanzipationsprozess dieser Länder unterschätzt hatte seit 2004, nachdem sie vollberechtigte Mitglieder der EU geworden sind. Und das ist auch ein Ergebnis der Vereinigung Deutschlands, dass Deutschland nun ohne das amerikanische Kuratel, ohne mit der Meinung anderer Länder berücksichtigen zu müssen, ja, Deutschland muss seine Rolle neu definieren, redefinieren. Und ich denke, dass das auch andere Länder erwarten, die heute mit Deutschland in Europa kooperieren. Dankeschön. Sie haben uns fließend zum dritten Motiv gebracht, also zum deutsch-polnischen Verhältnis. Bevor ich beiden Herren die Frage stelle, erinnere ich noch einmal an die Möglichkeit, Ihre Fragen an beide Herren zu richten im Chat. An Herrn Lang, stimmen Sie mit der kritischen Einschätzung von Herrn Ruchniewicz überein hinsichtlich des Verhältnisses Deutschlands zu mittelosteuropäischen Ländern nach 2004 inklusive Polens? Ja, Oder stimmen Sie damit überein, wie Deutschland sein Verhältnis neu definiert haben?
Ja, vielen Dank. Ich sehe, unsere Diskussion jetzt sozusagen, kriegt jetzt Musik und Schwung. Ich würde die Akzente ein bisschen anders legen. Vielleicht noch ein Wort zu USA und Transatlantischem. Es hat sich natürlich, haben sich die Parameter nach 1989, 90 und dann eben auch nach 1999 NATO-Erweiterung und 2004 EU-Erweiterung hin nach Osten fundamental geändert. Und im Grunde gibt es, glaube ich, in Teilen des politischen Establishments und in Teilen der deutschen Gesellschaft, die ein bisschen vorgerückteren Alters ist, natürlich schon ein gewisses Verständnis für die Art und Weise, wie Polen seine Beziehungen zu den USA ausgestaltet. Denn im Prinzip war die alte Bundesrepublik bis 1989, 90 ein Frontline-State. Ein Frontline-State ohne strategische Tiefe, der eines wollte, Boots on the ground. Ja, wir wollten möglichst viele Bündnistruppen, und zwar am besten Amerikaner auf unserem Territorium. Das war die effektive Rückversicherung, damit sich die Verbündeten im Falle einer Aggression durch den Warschauer Pakt nicht aus dem Staub machen. Also im Prinzip ein ziemlich ähnliches Kalkül wie das, was wir jetzt in Polen oder in den baltischen Staaten haben. Das hat sich natürlich geändert mittlerweile. Und insofern hat sich auch die deutsche Bedrohungsperzeption deutlich geändert. Und ich glaube, wir haben hier tatsächlich zwischen Deutschland und Polen eine Divergenz. Dennoch war, glaube ich, Deutschland, ich sehe nicht sozusagen dieses starke Begehren nach Emanzipation von den USA. Wenn wir zurückschauen, hat Deutschland eigentlich stets einen anderen Ansatz gewählt und auch eine andere Finalität letzten Endes als Frankreich. Ja, es gab in Deutschland natürlich auch schon vor 89 die deutschen Gaullisten, die sozusagen eine rheinische Vorstellung hatten, bis hin zur europäischen Sicherheitspolitik, zur Verteidigungspolitik. Aber wir haben doch einen transatlantischen Konsens, der erstaunlich resilient ist. Und damit erklärt sich beispielsweise auch so etwas wie der Umstand, dass wir trotz Elemente, das sei ganz offen gesagt, Elementen von Anti-Amerikanismus in der deutschen Gesellschaft, Elemente von Amerika-Skepsis, dass wir trotzdem so Entscheidungen hatten wie, dass Deutschland die Enhanced Forward Presence unterstützt. Also nach dem Russland-Ukraine-Konflikt Deutschland die Beschlüsse der NATO von Newport und Warschau unterstützte. Die Bundeswehr stellt, ist die Rahmennation, oder Deutschland ist die Rahmennation für die Stationierung der NATO in Litauen. Die ist in Rukla bei Kaunas. Das hätten wir vor 20, 30 Jahren auch nicht gedacht, dass sozusagen Deutschland diese Art von Bündnissolidarität praktiziert, obwohl das nicht besonders populär ist in der deutschen Gesellschaft. Das sind für mich so Indikatoren dafür, auch wenn wir uns anhören, was die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kamm-Karrenbauer kürzlich sagte zum Thema strategische Autonomie Europas, wo sie doch klar sagte, naja, wir sollten uns keine Illusionen machen, das ist schon richtig, wir brauchen mehr Autonomie, wir brauchen mehr europäische Handlungsfähigkeit, aber den effektiven, harten militärischen Schutz, den werden halt die Amerikaner liefern. Und ich glaube, insofern glaube ich, ist es die Emanzipation nicht so stark. Es ist immer Europa, ja, aber Europa muss mehr in Sachen Außensicherheitspolitik liefern, aber immer eben embedded im transatlantischen Kontext. Kurz zu Mitteleuropa. Ja, ich glaube, es gab nie eine deutsche Ostmitteleuropa-Politik aus einem Guss. Und das hat, glaube ich, folgenden Grund gehabt. Die deutsche Ostmitteleuropa-Politik nach 1990, die hieß EU-Osterweiterung. Ja, das heißt, wir hatten im Prinzip keine explizite Regionalpolitik, sondern wir hatten im Grunde, ich sage immer, zwei Stockwerke. Das hohe Stockwerk war der europäische Verbund. Also wir haben eine europäisierte Mitteleuropa mit der Europapolitik und wir hatten unten im Basis, im Fundament, die bilateralen Beziehungen, die deutsch-polnischen, die deutsch-tschechischen, die sehr unterschiedlich sind, aber die natürlich sozusagen, da spielte lange Zeit dann auch die Musik. Und eine Meso-Ebene, wo man jetzt gesagt hätte, naja, wir entwickeln mal eine spezielle Ostmitteleuropa-Strategie für diesen Raum. Das hat es eigentlich nicht wirklich gegeben. Und nach 2004, nachdem die Erweiterung dann sozusagen vollzogen war, ja, stellten sich die Fragen, die Krzysztof Ruchniewicz natürlich ansprach, in Verbindung mit einer neuen, teilweise assertiven Politik von Ländern in der Region. Also sozusagen eine erste Überraschung, die Deutschland da traf, als man sah, dass Polen sicherlich das Land, das es am prononciertesten zum Ausdruck brachte, mit dem Irakkrieg und New Europe, mit dem Streit Nicea-Albo-Schmierz, also um die Neufassung der Beschlussmechanismen in der Europäischen Union, dass wir da ein Land hatten, das sogar noch bevor es formell der Europäischen Union beigetreten war, doch eben auch Interessenpolitik machte. Und manche sprachen da, ich sage immer so vielleicht ein bisschen naiv noch von Dankbarkeit. Wo ist denn die Dankbarkeit? Und wir wurden sehr schnell geworfen in die Realia einer Politik, wo es im Prinzip auch um Interessenabgleich ging. Und im Prinzip, letzter Satz, ich glaube, es ist, hat sich trotzdem gezeigt, dass Deutschland immer dran blieb. Man muss, glaube ich, auch eines sehen, also man muss zwei Dinge sehen. Zum einen, Deutschland war immer der Bannerträger der Einbindung aller mitteleuropäischen Länder bis zum heutigen Tag. Ja, und, auch wenn es schwierig ist, teilweise im Deutsch-Polnischen, im Deutsch-Ungarischen, hat man nie sozusagen auf eine Politik der Isolation oder der Marginalisierung gesetzt. Und das andere ist, und das hängt mit der Mittellage des Vereinigten Deutschlands zusammen. Wir haben natürlich, ich nenne das immer eine 360-Grad-Europapolitik Deutschlands. Also Deutschland ist aufgrund seiner Rolle als systemisches Land, ja, der es sich nicht entziehen kann, auch wenn wir hier in Deutschland immer ein Problem haben mit Verantwortung, die wir jetzt übernehmen sollen, aber nicht wirklich wollen, aber dann doch müssen. Deutschland muss halt an allen möglichen Baustellen arbeiten, um den Laden zusammenzuarbeiten. Mit Frankreich, dann haben wir das Nord-Süd-Thema, dann haben wir die Frugalen jetzt gehabt in diesem Jahr, die Einbindung eben Ostmitteleuropas gleichzeitig. Man muss sozusagen in allen Richtungen agieren und ich glaube, da ist es jetzt teilweise auch schwierig gewesen, jetzt speziell diese wichtige Region nochmal konzeptionell stärker hervorzuheben.
Bevor ich an Herrn Ruchniewicz weiter übergebe, nochmal eine Nachfrage, um uns auf Polen und das polnisch-deutsche Verhältnis zu fokussieren. Sehen Sie in den letzten 30 Jahren politische Themen, an denen das Vereinte Deutschland sich noch besser verhalten könnte?
Eine ganze Reihe natürlich, ja. Ich würde aber trotzdem dem voranstellen, im Grunde eine Bemerkung. Ich glaube, man könnte die These formulieren, dass der Vereinigungsschock in Deutschland durch die ganze Transformation, durch die ganzen Herausforderungen des Zusammenwachsens wahrscheinlich größer war als im Verhältnis zu den meisten Nachbarländern und auch für die deutsch-polnischen Beziehungen. Ja, ich glaube, dass diese neuen deutsch-polnischen Beziehungen sind erstaunlich gut mit dieser neuen Konstellation zurechtgekommen. Trotz aller Asymmetrien, das war ein Schlüsselwort, das man die 90er Jahre immer hoch und runter dekliniert hat, die zweifelsohne existieren, trotz aller Missverständnisse und mangelnder Empathie. Ich glaube, was man in Deutschland sicherlich hätte anders machen können, ist schon der Versuch, sozusagen eine Führungspartnerschaft nicht nur deklaratorisch anzubieten, sondern zu praktizieren. Ja, ich glaube, es gab sicherlich ein paar Fehlstellen in der Ost- und Russland-Politik. Und ich meine damit nicht unbedingt Nord Stream 2. Der Nord Stream 2 ist, glaube ich, völlig überhöht und wird völlig überschätzt als Symbol, das sich jetzt schon verselbstständigt hat. Aber ich meine andere Elemente. Wir hätten viel früher eine, als noch mehr sozusagen gestaltbar war in puncto direkte Nachbarschaft Ukraine unternehmen können. Wir hätten viel früher, glaube ich, einen echten Dialog in puncto Russlandpolitik schaffen können. Also auch sozusagen in Phasen, wo die, ich sag mal, die deutsch-polnische Atmosphäre besser war. Wir hätten, glaube ich, auch, wenn es dann um die Situation in der Europäischen Union geht, schon versuchen können, bei wichtigen Politiken das Deutsch-Polnische nicht sozusagen jetzt zu kopieren als deutsch-französisches Tandem im Osten, ja, also diese ganzen Sprüche, Warschau, unser Paris im Osten, das war ein bisschen überzogen wahrscheinlich. Aber natürlich hätte man bei Fragen über die grundlegenden Reformen der Europäischen Union, über die Reform von wichtigen Politikfeldern schon die Hand ein bisschen früher nicht nur ausstrecken können, sondern tatsächlich einen meritorischen, einen inhaltlichen Dialog stärker voranbringen können. Sicherlich auch in der Energiepolitik. Und ich will auch nicht, also ich bei allen Elementen der Kontinuität, die ich sehe, und beim Stabilisator, bei der Stabilisatorenfunktion und beim Pragmatismus, bei der Inklusion, natürlich gibt es auch immer wieder Elemente des deutschen Unilateralismus. Keine Frage. Auch in Deutschland gibt es ein Element sozusagen der De-Europäisierung. Auch in Deutschland sind in den letzten Jahrzehnten Elemente der Innenpolitik viel stärker durchgeschlagen auf das europäische Handeln als davor. Ja, unsere Entscheidung des Atomausstiegs, die ich persönlich für richtig halte letzten Endes, aber sie war nicht unbedingt mit den Nachbarn koordiniert. Unsere Entscheidungen in der Migrationspolitik waren nicht mit den Nachbarn abgestimmt. Und da hat Innenpolitik, kam normative Einstellungen und so weiter, hat German Angst bei der Atompolitik eine wichtige Rolle gespielt. Und da waren wir dann eher sozusagen danach, hat man dann versucht, inklusiv zu handeln. Also das muss man sicherlich kritisch reflektieren, auch sozusagen für die Zukunft.
Bardzo dziękuję. Panie Profesorze.
Dankeschön. Herr Professor Ruchniewicz, wie bewerten Sie die Politik des Vereinten Deutschlands Polen gegenüber? Die Kritik, die Sie vor kurzem formuliert haben über das fehlende Angebot für uns, das gilt auch über das Verhältnis für Polen. Teilweise ja, obwohl man in internationalen Beziehungen von einer Einbahnstraße nicht sprechen kann. Und da muss man auch bedenken, welches Angebot die polnische Seite für Deutschland hatte und ob das insofern überzeugend war, dass man beide Länder miteinander verbinden konnte bei der Umsetzung langjähriger Projekte. Ich komme nochmal zum Startpunkt. Denn aus dieser Perspektive betrachten wir auch das deutsch-polnische Verhältnis. Bei aller Kritik, die wir heute formulieren, die auch durchaus begründet ist, denn wir sehen selbst gewisse Mankamente. Trotz allem muss man sagen, dass es sehr schnell gelungen ist, von der Feindschaft, denn so muss man das nennen, aus dem Jahr 89 zur Freundschaft. Vor 30 Jahren haben wir den Vertrag über die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze unterzeichnet. Nicht über die Festlegung, nein, die war schon festgelegt, da ging es um die Bestätigung. Vor ein paar Tagen feierten wir den 30. Jahrestag der Unterzeichnung dieses Vertrages. Praktisch genommen hat es darüber gar keine Diskussion gegeben. Mein Eindruck ist, dass man den Vertrag sogar vergessen hatte. Das zeugt von ihm sehr gut, dass er nämlich seine Rolle erfüllt hat. Aber erinnern Sie sich bitte daran, wie emotionsgeladen waren die Diskussionen 89-90, zum Beispiel mit den vertriebenen Organisationen, über Notwendigkeit, diese Grenze an Oder und Neiße zu bestätigen. Das nächste. Nächstes Jahr feiern wir den nächsten wichtigen Vertrag, den Nachbarschaftsvertrag. Und beide bilden eine riesige Errungenschaft, auch des neuen vereinten Deutschlands. Und sie bilden ein Entgegenkommen und die Suche nach einem Weg zur Aufnahme neuer Beziehungen, auch mit dem nun souveränen Polen. In derselben Zeit hat nämlich auch Polen einen schwierigen, harten Transformations begonnen, nicht nur politisch, aber auch wirtschaftlich und sozial. Und in dieser Atmosphäre entstanden diese Ideen. Wenn wir das rückwirkend 30 Jahre später schauen, dann können wir sagen, dass sich dieser Vertrag im Alltag bewährt hatte, vielleicht mit Ausnahme der Rückgabe der Kulturgüter. Hat sich bewährt in zahlreichen direkten Kontakten. Es gibt bessere, schlechtere Zeiten in der Zusammenarbeit zwischen der Regierung und auch hier hat er seine Aufgabe erfüllt. Es hat auch einen Generationenwechsel gegeben. In den letzten 30 Jahren sind von uns Menschen gegangen, die sich noch bewusst an den Zweiten Weltkrieg erinnern konnten und die daraus Schlussfolgerungen gezogen haben. Da denke ich an die Bundesrepublik Deutschland und da denke ich auch an Polen. Menschen für die Verständigung oder gar die Versöhnung eine Schlüsselfrage war für die Annäherung zwischen Deutschland und Polen. Und diese Menschen sind, diese Generation ist nun von uns gegangen. Und wir als die Nachfolgegeneration müssen aufs Neue unser Verhältnis zu unserem deutschen Nachbarn definieren. Ob wir das machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber auf den Generationenwechsel möchte ich noch hinweisen. Und noch eins, was mein Kollege unerwähnt lässt, aber da sind wir uns einer Meinung. Ich denke, wir unterschätzen beide die Rolle der Geschichte für unsere beiden Länder. Vielleicht zu schnell sind wir über manche historische Themen zum Alltag übergegangen, im Wunsch nach einer schnellen Annäherung, im Wunsch nach guten Beziehungen auf Kosten mancher historischer Altlasten, die uns bis heute begleiten, die noch nicht zu Ende ausgesprochen wurden, die noch nicht vollends verarbeitet wurden und aus denen wir noch keine Schlussfolgerung gezogen haben. Die Geschichte kann und wird im deutsch-polnischen Verhältnis nicht seit 3-4 Jahren, aber immer wieder wird die Geschichte instrumentalisiert für den politischen Kampf. Und das ist, glaube ich, eines der Elemente, das beunruhigen sollte. Denn dadurch wird die Diskussion noch stärker von Emotionen beladen. Aber auch hier muss man sagen, wir haben eine gesamte Infrastruktur geschaffen, um derartige Gespräche zu führen. Und das ist eine weitere Errungenschaft dieser letzten 30 Jahre, dass doch die Mühe, das alles von Neuem aufzubauen, hat sich durchaus gelohnt. Ja, dank der Unterstützung der Stiftung Kreisau, dass wir uns dank der Stiftung Kreisau heute an der Diskussion beteiligen, ist der beste Beweis dafür. Ja, ich sehe keine Fragen von Ihnen im Chat. Habe ich das Privileg, die letzte Frage zu stellen, aber davor noch Herr Dr. Lang. Bitte schön.
Generationswechsel ist ein wichtiger Faktor und Generationswechsel heißt aber nicht sozusagen, dass die Geschichte verblassen würde. Auch hier würde ich behaupten, heute sind wir im Grunde näher wieder am Zweiten Weltkrieg als vor 15 oder 20 Jahren, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und Instrumentalisierung heißt natürlich immer auch, dass es sich instrumentalisieren lässt. Ich glaube, es gibt ein Grundproblem und ich habe das mal vor kurzem so beschrieben, im Umgang beider Länder miteinander. Das hat viel mit Geschichte, aber nicht nur zu tun. Ich nenne das differierende Anerkennungserwartungen. Also Deutsche und Polen wollen voneinander anerkannt werden. In ihrer Geschichtspolitik beispielsweise. Ja, Polen, dass das polnische Leiden entsprechend gewürdigt wird, aber auch Deutschland mit seiner Geschichtspolitik. Deutschland will nämlich gewürdigt werden, dass es sozusagen durch seine Aufarbeitungspolitik sich geläutert hat und sozusagen in den Kreis der Zivilisierten zurückgekehrt ist. Polen möchte anerkannt werden als, wenn man es politischer fasst, als relevanter europäischer Akteur Deutschland möchte anerkannt werden als Land des Multilateralismus und Solidarität in der Europäischen Union pflegt, dass wir also gute Europäer geworden sind. Und damit, daraus ergeben sich, glaube ich, oftmals Indifferenzen und Konflikte.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Ruchniewicz
Vielen herzlichen Dank, Herr Ruchniewicz, erinnerte an gewisse beunruhigende Tendenzen. Abschließend möchte ich Sie noch fragen, um eine kurze Antwort bitten. Blicken Sie in die Zukunft des Vereinten Deutschlands in der EU beunruhigt, mit Pessimismus? Denn wenn wir schauen, was in Polen, Deutschland, in Europa passiert, gibt es vielleicht begründete Unruhe oder sind Sie trotz allem optimistisch? Herr Ruchniewicz. Folgendes. Eine interessante Lösung, ich mache es kurz. Eine interessante Lösung ist für mich das Haus der Geschichte Europas in Brüssel. Ja, das letzte Stockwerk ist noch unvollendet und auch das europäische Projekt ist unvollendet. Und das illustriert am besten das höchste Stockwerk in dem Museumsgebäude. Und das hängt auch teilweise von uns Bürgern Europas, wie Europa aussehen wird. Dass wir mit neuen Tönen zu tun haben, in Polen wird das übersehen, im Kontext der Pandemie und der Reaktion von Kanzlerin, von Bundeskanzlerin Merkel auf die Pandemie. In Frankreich gab es Aufrufe zum Kampf. Nein, hier ganz im Gegenteil. Der Rückgriff auf die Vernunft, auf die Aufklärungstradition Deutschlands. Auch ich würde mir wünschen, dass wir mehr Vernunft walten lassen, auch in internationalen Beziehungen. Denn nollens wollen sind wir auf die deutsch-polnische Nachbarschaft verwiesen, aber auf eine Nachbarschaft im Verein Europa. Und da müssen wir nach den Möglichkeiten sehen, eingedenk alle Unterschiede, die da sind. Und da bin ich im deutsch-polnischen Verhältnis eher optimistisch. Das sage ich auch als Historiker. Wenn wir uns Deutschland, Polen 89-90 anschauen und das mit 2020 vergleichen, dann können wir von Lichtjahren sprechen, der Unterschiede zwischen beiden Daten. Auch das etwas abgekühlt, auch angesichts des abgekühlten deutsch-polnischen Verhältnisses von heute, alles ist optimistisch und das ist auch gute Chance für die Zukunft.
Eine überraschend positive Erfahrung mit der deutschen Europapolitik. Und wie gesagt, man kann viel kritisieren am deutschen Verhalten. Das war die Einigung, die Deutschland zusammen mit Frankreich auf dieses Next Generation Instrument hinbekommen hat, also auf den Wiederaufbaufonds. Das war nicht so klar von Anfang an. Wir erinnern uns, in der Finanzkrise hat Deutschland einen relativ strikten Kurs gefahren. Und in diesem Jahr hat in einer Situation der schweren Krise der Ordoliberalismus, der im Prinzip Teil der deutschen Identität ist, keine Rolle gespielt, weil man wusste, welche Stunde Europa gerade schlägt. Und da ist Deutschland, und zwar in einem großen Verfassungsbogen, bis auf wenige Ausnahmen, hat sich die deutsche Politik dazu entschlossen, Solidarität zu zeigen, wenn es darum geht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr wichtiges Signal war für die Europäische Union. Insofern ist mir nicht bange darum, dass Deutschland weiterhin diese Rolle des Stabilisators und auch des Inklusionsgaranten spielen wird. Ich habe eher die Frage, und mir ist auch nicht Angst um die Europäische Union. Ich glaube, die wird natürlich auch in 10, auch in 20 Jahren bestehen. Wir wissen nur nicht genau, welche. Und ich glaube, worauf wir tatsächlich aufpassen müssen, trotz dieser deutschen Hinwendung zur Einbindung, gerade auch von Ländern.
Dank der Unterstützung der Stiftung Kreisau, dass wir uns dank der Stiftung Kreisau heute an der Diskussion beteiligen, ist der beste Beweis dafür. Ja, ich sehe keine Fragen von Ihnen im Chat. Habe ich das Privileg, die letzte Frage zu stellen, aber davor noch Herr Dr. Lang. Bitte schön.
Generationswechsel ist ein wichtiger Faktor und Generationswechsel heißt aber nicht sozusagen, dass die Geschichte verblassen würde. Auch hier würde ich behaupten, heute sind wir im Grunde näher wieder am Zweiten Weltkrieg als vor 15 oder 20 Jahren, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und Instrumentalisierung heißt natürlich immer auch, dass es sich instrumentalisieren lässt. Ich glaube, es gibt ein Grundproblem, und ich habe das mal vor kurzem so beschrieben, im Umgang beider Länder miteinander. Das hat viel mit Geschichte, aber nicht nur zu tun. Ich nenne das differierende Anerkennungserwartungen. Also Deutsche und Polen wollen voneinander anerkannt werden. In ihrer Geschichtspolitik beispielsweise. Ja, Polen, dass das polnische Leiden entsprechend gewürdigt wird, aber auch Deutschland mit seiner Geschichtspolitik. Deutschland will nämlich gewürdigt werden, dass es sozusagen durch seine Aufarbeitungspolitik sich geläutert hat und sozusagen in den Kreis der Zivilisierten zurückgekehrt ist. Polen möchte anerkannt werden als, wenn man es politischer fasst, als relevanter europäischer Akteur. Deutschland möchte anerkannt werden als Land des Multilateralismus und Solidarität in der Europäischen Union pflegt, dass wir also gute Europäer geworden sind. Und daraus ergeben sich, glaube ich, oftmals Indifferenzen und Konflikte.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Ruchniewicz.
Vielen herzlichen Dank, Herr Ruchniewicz. Erinnerte an gewisse beunruhigende Tendenzen. Abschließend möchte ich Sie noch fragen, um eine kurze Antwort bitten. Blicken Sie in die Zukunft des Vereinten Deutschlands in der EU beunruhigt, mit Pessimismus? Denn wenn wir schauen, was in Polen, Deutschland, in Europa passiert, gibt es vielleicht begründete Unruhe? Oder sind Sie trotz allem optimistisch? Herr Ruchniewicz. Folgendes. Eine interessante Lösung. Ich mache es kurz. Eine interessante Lösung ist für mich das Haus der Geschichte Europas in Brüssel. Ja, das letzte Stockwerk ist noch unvollendet und auch das europäische Projekt ist unvollendet. Und das illustriert am besten das höchste Stockwerk in dem Museumsgebäude. Und das hängt auch teilweise von uns Bürgern Europas, wie Europa aussehen wird. Dass wir mit neuen Tönen zu tun haben, in Polen wird das übersehen, im Kontext der Pandemie und der Reaktion von Bundeskanzlerin Merkel auf die Pandemie. In Frankreich gab es Aufrufe zum Kampf. Nein, hier ganz im Gegenteil. Der Rückgriff auf die Vernunft, auf die Aufklärungstradition Deutschlands. Auch ich würde mir wünschen, dass wir mehr Vernunft walten lassen, auch in internationalen Beziehungen. Denn nollens wollen sind wir auf die deutsch-polnische Nachbarschaft verwiesen, aber auf eine Nachbarschaft im Verein Europa. Und da müssen wir nach den Möglichkeiten sehen, eingedenk alle Unterschiede, die da sind. Und da bin ich im deutsch-polnischen Verhältnis eher optimistisch. Das sage ich auch als Historiker. Wenn wir uns Deutschland, Polen 89-90 anschauen und das mit 2020 vergleichen, dann können wir von Lichtjahren sprechen, der Unterschiede zwischen beiden Daten. Auch das etwas abgekühlt, auch angesichts des abgekühlten deutsch-polnischen Verhältnisses von heute, alles ist optimistisch und das ist auch gute Chance für die Zukunft.
Eine überraschend positive Erfahrung mit der deutschen Europapolitik. Und wie gesagt, man kann viel kritisieren am deutschen Verhalten. Das war die Einigung, die Deutschland zusammen mit Frankreich auf dieses Next Generation Instrument hinbekommen hat, also auf den Wiederaufbaufonds. Das war nicht so klar von Anfang an. Wir erinnern uns, in der Finanzkrise hat Deutschland einen relativ strikten Kurs gefahren. Und in diesem Jahr hat in einer Situation der schweren Krise der Ordoliberalismus, der im Prinzip Teil der deutschen Identität ist, keine Rolle gespielt, weil man wusste, welche Stunde Europa gerade schlägt. Und da ist Deutschland, und zwar in einem großen Verfassungsbogen, bis auf wenige Ausnahmen, hat sich die deutsche Politik dazu entschlossen, Solidarität zu zeigen, wenn es darum geht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr wichtiges Signal war für die Europäische Union. Insofern ist mir nicht bange darum, dass Deutschland weiterhin diese Rolle des Stabilisators und auch des Inklusionsgaranten spielen wird. Ich habe eher die Frage, und mir ist auch nicht Angst um die Europäische Union. Ich glaube, die wird natürlich auch in 10, auch in 20 Jahren bestehen. Wir wissen nur nicht genau, welche. Und ich glaube, worauf wir tatsächlich aufpassen müssen, trotz dieser deutschen Hinwendung zur Einbindung, gerade auch von Ländern,